Uff, und krass.
Ich merke immer mehr, dass weniger mehr bei mir macht.
Krasser erster Satz.
Das war für mich auf dem Level von so einer Mami-Facebook-Gruppe.
Da komme ich ja so beim kurzen Überlegen drauf.
Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
Dieses Mal mit mir am Mikrofon, mit Kais Harabi. Schön, dass ihr dabei seid. Und als regelmäßige Über-Podcast-HörerInnen fragt ihr euch sicher, Moment mal, was ist bitteschön hier los? Wo sind Ina Plodroch, Mike Herbstreut und Carina Schröder? Überraschung, die sind auch da. Carina sitzt neben mir im Studio. Hallo Carina.
Hi.
Und Ina und Mike sind in Köln zugeschaltet. Hallo Ina.
Hi.
Und hallo Mike.
Hi.
Wie geht's euch?
Wir haben gerade schon drüber geredet, wir sind, glaube ich, alle ein bisschen krank, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, diese Folge über Podcast zusammen aufzunehmen.
Voller Einsatz hier.
Ja.
Carina, geht's dir auch gut? Bist du auch krank?
Nee, ich bin die Einzige, die noch gesund noch, aber im Team teilt man halt alles. Deswegen, ich warte nur drauf.
Ich drücke uns die Daumen, dass das auch so bleibt und dass wir alle zumindest dann gesund ins nächste Jahr starten können. Wir wollen auf jeden Fall, bevor es soweit ist mit dem Start ins nächste Jahr, nochmal so einen Blick zurück wagen auf das Jahr 2024, auf das, was uns podcastmäßig so bewegt hat. Und wir wollen euch drei Podcasts vorstellen, die uns 2024 überzeugt haben, auf die wir uns auch gefreut haben, auf die wir lange gewartet haben. Und bevor es soweit ist mit diesen Podcast-Tipps, will ich aber so mal in die Runde fragen, wie war denn euer Podcast-Jahr 2024? Mike, möchtest du vielleicht mal anfangen zu erzählen?
Mein Podcast-Jahr, ich habe irgendwie extrem viele gute Sachen gehört. Hatte ich das Gefühl, auch jetzt irgendwie noch spät im Jahr. Habe auch dieses Jahr ist mir aufgefallen, vermehrt Sachen gehört, weil sie mir Freundinnen und Freunde empfohlen haben. Das wird bei mir irgendwie immer eine immer wichtigere Quelle für gute Podcasts. Und ich hatte so das Gefühl, dass die Qualität auch, was zum Beispiel deutsche Sachen angeht, bei so Storytelling-Podcasts mittlerweile echt auf so einem wirklich, wirklich guten Niveau angekommen ist, was total mithalten kann mit internationalen Produktionen, auf die man ja sonst immer so neidisch geguckt hat. Das aber auch gleichzeitig irgendwie so ein Peak erreicht hat. Also alle sind jetzt auf demselben Level. Und in den letzten Jahren hatte ich es immer so, dass das ich dann nochmal was gehört hatte, was so formal oder strukturell nochmal ganz neu und anders war als das, was ich davor gehört habe. Das hatte ich jetzt tatsächlich dieses Jahr nicht so sehr.
Es klingt auf jeden Fall so, als könnte man nicht mehr jammern, dass die deutschen Podcasts so viel schlechter sind als die englischsprachigen. Carina, geht's dir auch so? Du hörst ja sehr viel englischsprachige Podcasts.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, ich habe einiges Gutes Deutsches gehört. Also es gibt so zwei Phänomene, die mir dieses Jahr aufgefallen sind. Das eine ist, ich habe mit mehreren Produktionsfirmen gesprochen und die sagen alle, es ist deutlich schwieriger, Podcasts zu verkaufen, an die Frau und den Mann zu bringen, dass sie auch produziert werden. Ich finde, das merkt man. Also die Taktung ist ein bisschen zurückgegangen, was aber, glaube ich, dem Markt auch ein bisschen gut getan hat, dass man halt dann wirklich, sag ich mal, auch viel Hochqualitatives bekommen hat. Und das andere ist, ich würde das als das Jahr der Selbstkritik überschreiben. Und da sind wir wieder bei den US-Podcasts. Also zum Beispiel Brian Reed, der damals S-Town gemacht hat. Alle Podcast-Liebhaber wissen, was S-Town ist. Deswegen würde ich das jetzt lieber nicht erklären. Aber der hat jetzt zum Beispiel einen Podcast gemacht.
Doch, bitte tu's.
Okay. Also S-Town.
Wir haben, glaube ich, auch Nicht-Nerds an den Kopfhörern, okay, die uns zuhören.
Okay, also S-Town. Da geht es um einen Mann, der heißt John. Der lebt in Alabama, in einer kleinen Stadt. Und der verachtet seine kleinen Stadt und schreibt den Journalisten Brian Reed an und sagt, komm doch mal vorbei. Ich glaube, hier ist ein Mord passiert und auch sonst stimmt irgendwas mit meiner Stadt ist nicht. Guck dir das doch mal an. Mehr möchte ich nicht verraten. Das ist S-Town und jetzt, ich glaube, es waren 7 Jahre später, hat er den Podcast Question Everything rausgebracht und da geht es halt darum, mal zu hinterfragen, hat er da eigentlich alles richtig gemacht? Und da gab es so ein paar Formate, die sich gefragt haben jetzt, das, was wir so als JournalistInnen oder als PodcasterInnen da machen, ist das eigentlich richtig? Und wie gehen wir mit unseren Protagonisten, mit den Menschen um, die wir da porträtieren? Und das hat für mich vieles so in eine Perspektive gerückt dieses Jahr.
Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Frage, die wir vielleicht mitnehmen können, wenn wir über den Podcast sprechen, den Mike mitgebracht hat, weil ich den tatsächlich in der Hinsicht auch recht interessant fand. Aber die Frage noch an Ina, wie war denn dein Podcast-Jahr 2024?
Ja, ich würde gerne nochmal Bezug nehmen, Mike, auf das, was du gesagt hast. Also dieses, ich habe auch das Gefühl, das war nicht 2023, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber es gab so diese Anfangsphase in den Podcasts, wo dieses Storytelling dazu kam und wir alle so waren so, wow, das habe ich ja noch nie gehört. So wird irgendwas erzählt, das ist ja total krass. Und irgendwie so in den Sitz gepresst da sitzen und total begeistert sind. Also wie so eine Anfangsverliebtphase. Und diese Phase ist halt vorbei, die ist auch nicht erst seit diesem Jahr vorbei, sondern auch schon so ein bisschen länger. Aber dementsprechend finde ich, also ich merke manchmal bei mir, dass ich immer noch wieder auf diesen so Wow-Moment warte, wenn ich einen Podcast höre. Das kommt jetzt so seltener. Also ich höre immer noch gute Podcasts und bin begeistert davon, aber nicht mehr so wie am Anfang, wie halt in so einer Verliebtheitsphase, wo man merkt so, ja, das ist möglich. Weil natürlich auch diese Mittel irgendwie erschöpft sind oder jetzt beginnt halt oder schon länger auch so eine Phase eher der Spielerei vielleicht oder man macht halt einfach so dieses Schema F und das ist je nach Thema, je nach Gegenstand, je nach Geschichte ja auch manchmal ganz gut, weil man dann mitkommt und manchmal nicht. Von daher habe ich so ein Podcast-Jahr gehabt, wo ich bei so diesen Highlight-Podcast mitgegangen bin und sonst aber auch oft, ich habe so zwei Podcast-Hör-Momente, also entweder ich gehe bei diesen großen Recherchen, bei den großen Storytelling-Podcasts mit, ich höre ja, das darf man hier ja fast nicht sagen, ne? Ich höre ja eigentlich, wenn ich faul bin, eigentlich immer nur deutsche Sachen. Also, so ein bisschen wie sagen, nee, ich gucke halt nicht das englische Original in der Serie.
Du gibst jetzt zu, dass du gemischtes Hack hörst.
Achso, ja, darf man das nicht sagen? Also ich höre es nicht, aber wäre das jetzt so schlimm?
Ich würde es unter die Kategorie Guilty Pleasure verbuchen.
Ja, also da würde ich sagen, ein bisschen mehr Offenheit würde uns allen gut tun.
Touché.
Jedenfalls bemerke ich auch, wie ich immer öfter, wenn ich ein Thema und sei es irgendein privates Problem habe, dass ich dazu dann Podcasts höre, wo es mir dann überhaupt nicht so richtig darum geht, wie es gemacht ist, sondern
also wirklich so ein bisschen auch so Podcast als Self-Help-Medium, ja, sozusagen. Ja. Spannend. Also ich finde es total interessant, was du erzählst, Ina, weil das nochmal irgendwie so eine ganz andere, so ein ganz anderer Hörzugang ist und auch so ein ganz anderes, so eine ganz andere Absicht, irgendwie einen Podcast zu hören, da wirklich irgendwie was rauszugewinnen und so quasi Wissen für den Alltag, weil die meisten Podcasts, die ich tatsächlich höre, sind entweder so nettes Gequatsche über kulturelle Themen oder über aktuelle Themen. Also wirklich so, ich bin ein großer Fan von dem Polyester Club Podcast, den, glaube ich, in einer unserer früheren Folgen ein Gast mitgebracht hat, den, ja, ich immer noch höre. Und ich glaube, irgendwie so gefühlt jede Folge zum Brad Summer dieses Jahr habe ich zweimal gehört, weil ich die wirklich sehr, sehr cool fand. Oder es sind halt dann wirklich auch so diese Storytelling-Geschichten, die ich dann aber wirklich eher so so für die Geschichte höre, weil ich die spannend finde oder halt, weil ich sie für Arbeit irgendwie interessant finde. Aber ich habe, glaube ich, noch nie einen Podcast gehört, weil ich mir dachte, so, ich will jetzt, keine Ahnung, wissen, wie ich die Kinder erziehe, die ich nicht habe oder irgendwie mein Haus renoviere, I don't know. Ich will dir jetzt keine Intention unterstellen, Ina. Aber
doch, das habe ich echt schon.
Das finde ich total spannend.
Ich habe, ich fand auch ganz interessant, was Carina gerade eben noch gesagt hat, dieses, dass sich selber so ein bisschen beobachten. Ich habe auch das Gefühl, dass das jetzt mittlerweile öfters in Podcasts getan wird. Also so eine Metaebene, wo die Person, die es erzählt, sich selber auch nochmal reflektiert und sowas. Das habe ich tatsächlich in ein paar Podcasts gehört. Dieses auch mal auf sich gucken und was mache ich mit der Story, wie erzähle ich die, was macht das mit mir, wie, weiß nicht, wie framet man das dann vielleicht auch so ein bisschen? Ich habe das Gefühl, das ist jetzt mittlerweile wirklich sehr oft Thema in Podcasts.
Aber ist das nicht so in This American Life immer schon gewesen? Oder meint ihr noch was anderes, noch eine andere Art? Also die Art des Podcasts machens, dass das nochmal reflektiert wird und weniger dieses, oh wow, ich fühle total mit und
nee,
ja.
Nee, die Art des Podcasts machen.
Okay,
also was mache ich,
dann, ich mein,
wie
das
reportiere
andere.
Ich diese Geschichte, okay, und ist das alles quasi auch so ein bisschen die eigene Objektivität in Frage gestellt wird und sowas. Ich habe das Gefühl, dass das ist auf jeden Fall auch so ein, was ja zu dem, was du Carina gesagt hast, passt, so ein Trend des Jahres 2024.
Ja, ich glaube auch Verantwortung ist ein Riesenthema. Also welche Verantwortung trage ich, wenn ich diese Geschichten, weil ganz lange ging es halt jahrelang immer nur ums Sammeln, Geschichten rausbringen, ganz, ganz viele persönliche Schicksale erzählen. Und ich finde es einen guten Trend, jetzt auch mal zu sagen, wir machen mal einen Schritt zurück und überlegen, welche Verantwortung wir mittlerweile damit haben, weil die Reichweite eben da ist. Und was bedeutet das für die Menschen, wenn sie vielleicht sich auch nicht immer bewusst sind, was eigentlich passiert, wenn ihre Geschichte da draußen ist?
Ja, vielleicht war früher auch die Maxime, ich erzähle es so geil wie möglich und mach mir die Geschichte dann auch vielleicht ein bisschen schöner, als sie ist, weil es halt besser reinpasst in die Struktur oder so.
Also ich glaube, dass es vielleicht auch so ein Ding ist von, dass irgendwann halt einfach so ein Medium irgendwie so und so eine Art Geschichten zu erzählen so sehr gefestigt ist, dass man auch einfach den Raum hat, Überlegungen darüber anzustellen, wie funktioniert es eigentlich, was wir hier machen und ist es überhaupt richtig, was wir hier machen?
Ja, vielleicht ist das ja auch die Konsequenz dessen, also was ich vorhin meinte, dass dieses Niveau jetzt einfach, also es ist etabliert, das Niveau ist hoch so und jetzt hat man das verinnerlicht, wie es funktioniert. Und jetzt geht man quasi diesen nächsten Schritt dann, um das zu reflektieren.
Also wenn ich so auf uns und unseren Überpodcast schaue und die Art, wie wir als KritikerInnen über Podcasts sprechen, ist es auch ein Jahr der großen Ignoranz, weil wir zum Beispiel ja einfach, okay, wir hören, was uns gefällt, was wir für wertvoll erachten. Das kann man auch in Sachen so Kritik, klar ist das so ein, das wird halt so gemacht. Aber zum Beispiel diesen großen, großen, gigantomatischen Einfluss von diesem Joe Rogan Podcast, wo Trump dann einfach komplett sein ganzes Wahlprogramm ausbreiten darf. Und der sagt, ja geil, das war ja wirklich so einflussreich. Und es sind so viele Hörer. Es ist immer noch dieser erfolgreichste Podcast in den USA, wenn ich das jetzt richtig sehe. So, das ist ja, geht ja komplett an uns dann vorbei. Oder so ein bisschen, was du gerade meintest, Kais, mit, du hörst gemischtes Hack. Also nicht, dass gemischtes Hack ist wie Joe Rogan, aber ja. Wir machen uns unsere Podcast-Welt halt auch so, wie sie uns da gefällt. Also wie was wir halt gut finden, das sagen wir und den Rest ignorieren wir. Es gehört aber auch dazu.
Ja, total. Also da gebe ich dir absolut recht, dass die Podcasts, über die wir sprechen, über die man, also im Sinn von die Podcast-Kritik gemeinhin spricht, halt oft nicht unbedingt das sind, was die Leute gerne hören.
Ja, aber ich glaube, das liegt an dem Empfehlungs-
ja,
Gedanken,
das glaube ich auch, eine Frage
die Leute,
des Formats, oder?
Ja, eben, unser Format funktioniert halt anders. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, weil es gibt genug wirklich gute KritikerInnen, die das tun. Das ist aber auch ein anderes Format und ich glaube, sicherlich brauchen wir in Deutschland mehr Kritik, weil das hat sich so ein bisschen etabliert übers Jahr oder auch die letzten Jahre schon, es sind alles nur noch Empfehlungsformate. Immer dieses, der Podcast ist gut deswegen und dann widmet man sich natürlich nicht mehr der Kritik oder den auch vielleicht schwierigeren Formaten.
Ja. Ich glaube, bevor wir jetzt hier in der so Thema Selbstkritik und Meta-Überlegung, bevor wir uns darin so ein bisschen verlieren, würde ich sagen, wir machen das, was wir am besten können. Wir machen Podcast-Kritik und gehen zum ersten Podcast über. Und den ersten Podcast hat Carina mitgebracht. Der heißt Shell Game. Möchtest du erzählen, worum es geht?
Ja, ich glaube, die Idee ist auch recht einfach erzählt. Da gibt es diesen Journalisten Evan Ratliff und der klont mit Hilfe von KI seine Stimme und verbindet die dann mit einem Chatbot und lässt das Ganze auf die Welt los. Und dieser Bot, der ruft dann, also dieser Stimmbot, der ruft einfach Menschen an, der führt teilweise gute, manche nicht so gute Gespräche, der redet mit anderen Bots, mit Scammern, mit der Familie, aber er macht auch eine Therapie, so würde ich es beschreiben. Es ist mega lustig, informativ. Und deswegen habe ich es ausgesucht.
Sollen wir einmal kurz reinhören, bevor wir richtig in die Diskussion gehen?
Thanks for calling United Airlines.
I appreciate your help, but I would prefer to speak directly with a representative. I'm having some issues with my flight booking that I think would be best resolved through a direct conversation. That's me, on the phone recently. Well, it's not really me. It's a clone of my voice, being fully controlled by an AI chatbot, making a call using my phone number. I started playing around with voice cloning 6 months ago, just for fun. But pretty soon, I became consumed with a question. What would happen if I made an artificial version of me and set it loose in the world? Okay, fine. That was also a voice clone. This is me, for real. I promise I won't keep doing that.
Genau, also was, warum dieser Podcast vielleicht auch besprechenswert ist, ist natürlich der andere Hype. Also hier bei Überpodcast reden wir gerne über den Podcast-Hype und die verschiedenen Dinge, die gerade so wie True Crime oder so einfach immer permanent überall gemacht werden. Und das hier ist der andere Hype, der KI-Hype. Also hier geht es ganz viel darum, was kann diese scheinbar künstliche Intelligenz überhaupt. Wieso ist das so ein Riesenthema geworden und wie wird das eigentlich, kann man das überhaupt irgendwie im Alltag einsetzen? Und das war der andere Punkt, warum ich dachte, es ist doch mal gut, das mitzubringen, weil es auch so ein bisschen über diesem Jahr stand. Immer noch dieser KI-Hype.
Ja, Ein Hype, mit dem du dich ja auch quasi beruflich beschäftigst, weil du ja auch immer noch in unserem Deutschlandfunk-Podcast KI verstehen im Host-Team bist. Also auch quasi eine KI-Expertin. Hatte das was damit zu tun, dass du dich für den Podcast interessiert hast?
Das Lustige ist, ich habe irgendwann aufgehört, so KI-Podcasts zu hören, weil mich das auch so ein bisschen genervt hat, dass alle auch immer dieselben Dinge machen. Also jeder macht halt bestimmte Passagen mit KI, hat sich was schreiben lassen mit KI, fragt KI irgendwas. Ich bin auch so ein bisschen, ja, wow, diese Spielereien haben wir alle irgendwie schon mal gehört. Und dann kam dieser Podcast, der jetzt erst gegen Ende des Jahres rauskam, und der ist eine Eigenproduktion, also der ist ohne irgendein Unternehmen dahinter, sondern der Journalist hat es einfach mal gemacht. Und was mir schon relativ schnell beim Reinhören aufgefallen ist, der ist so unaufgeregt. Also der macht natürlich auch das, was ich sozusagen gerade gesagt habe, was mich nervt, nämlich er nimmt die Technologie, benutzt die und zeigt, was sie kann. Aber er macht das auf so eine charmante, unaufgeregte Weise, dass mich das einfach sehr schnell reingezogen hat und ich dann sozusagen mich selber wieder revidieren musste und sagen musste, okay, KI-Podcast kann ich doch auch wieder hören. So.
Wie ging's euch? Ina, wie charmant fandest du Shell Game?
Ja, also ich muss sagen, KI ist für mich... KI ist für mich immer so ein Schwarzbrot-Thema. Ja, ich weiß, ich muss mich damit irgendwie beschäftigen, das wird wichtig und so weiter. Ich habe aber nicht so richtig so eine innere Motivation, mich dafür ganz doll zu interessieren. Ich finde irgendwie gut an diesem Podcast, das ist ja eigentlich so ein ganz großes Show, don't tell. Er zeigt die ganze Zeit, das hier ist möglich und baut das immer weiter auf. Das ist ja vom Prinzip her total gut. Man kommt sehr gut rein, kriegt eine sehr gute Vorstellung davon, wo auch Grenzen sind. Oder ich finde es auch charmant, wenn er sagt, ja, ist ja irgendwie auch praktisch. Also ich kann hier diese Sprachnachricht jetzt meiner Frau, also ich kann die eintippen und dann wird es meiner Frau vorgelesen und kommt dann zu dem Punkt und sagt, na gut, ich kann dann auch nicht selber eine Sprachnachricht irgendwie einsprechen. Also solche Sachen, man geht dann halt sehr mit. Aber mir ist es dann doch irgendwie zu langatmig dafür, dass mich das Thema an sich nicht so sehr packt. Und dafür hätte ich dann ein bisschen mehr einfach Tell, dass mir jemand sagt, so und so ist es und fertig.
Mike, wie ging's dir? Tell all.
Tell all. Ich fand auch total faszinierend, was geht mit so einem Chatbot auf jeden Fall und was geht mit einer KI-Stimme, wie gut sie dann doch teilweise auch klingt. Ich fand es auch lustig gemacht, eine total spannende Idee. Was manchmal bei mir so ein bisschen beim Hören so über allem geschwebt war, war dieses so ein bisschen, okay, warum? Also ich verstehe, dass er will zeigen, was geht, wohin kann das theoretisch auch führen, aber teilweise so dieses, am Anfang wird es mir so ein bisschen verkauft, okay, was kann ich alles auch mit meiner Stimme machen? Und das war dann so diese Anrufe bei irgendwelchen Service-Hotlines, wo klar, nervt total, aber irgendwie, wenn ich was mit meiner Bank klären will, mache ich es dann doch lieber, glaube ich, selber, auch wenn ich eine Weile in der Warteschleife bin. Und wo ich so ein Gefühl hatte, dass das jetzt irgendwie gerade gar nicht geht für mich, war teilweise, als er mit diesem Chatbot eben Service-Hotlines angerufen hat, wo auf der anderen Seite Menschen waren.
Also du und fandest das ethisch fragwürdig?
Er spricht das einmal ganz, ganz kurz an, aber auch relativ spät. Und da denke ich mir so, okay, jeder, der schon mal in so einem Callcenter gearbeitet hat, weiß, absolut nicht der coolste Job. Und man hat mit sehr vielen nervigen, sehr vielen aufgebrachten Leuten zu tun. Und dann benutzt mich da quasi jemand für seinen Chatbot, um den auszuprobieren. Und ich versuche diesem Chatbot auch noch, was die Leute da ja tun, also Service-Hotlines, versuche dem zu helfen und versuche geduldig zu sein und sowas. Dabei ist das einfach so eine Spielerei von so einem Typen. Da hatte ich dann so ein kleines Störgefühl irgendwie. Das ist vielleicht im großen Ganzen dieses Podcasts, ist das nur eine Kleinigkeit. Aber da, ja, ich weiß nicht, ob man tatsächlich sagen kann, dass ich da große ethische Probleme mit hatte, aber da dachte ich auf jeden Fall mal so, das finde ich jetzt gerade nicht so richtig cool.
Das verstehe ich sehr gut und auch da war ich hin und her gerissen. Aber nochmal zu deinem anderen Punkt, genau darum geht's ja. Also dieser Podcast soll nicht zeigen, was kann KI alles, sondern eher diesen Hype runterbringen und sagen, ja, das wäre vielleicht möglich, aber was ist der Alltag? Also wofür ist das überhaupt gut? Und ist dieser Hype überhaupt angebracht? Weil es gibt ja auch dieses Gedankenspiel, dass er zum Beispiel ein Interview führen lässt von seinem Chatbot und er sitzt dann irgendwo in einem Café und liest ein Buch oder sowas. Und dann fällt ihm halt auf, dass er sozusagen... dadurch gar keinen Gewinn hat, weil er muss sich das ja eh nochmal alles anhören und muss dann damit arbeiten. Also es ist für ihn überhaupt nicht praktisch, in einem Meeting zu sitzen zum Beispiel oder den Chatbot in einem Meeting sitzen zu lassen. Das bringt einem ja gar nichts, weil man irgendwann ja trotzdem wissen muss, was ist eigentlich in dem Meeting passiert und vielleicht auch hätte was Sinnvolles in dieses Meeting mit einbringen sollen. Und darum geht es ja sehr viel mehr.
Aber das weiß man doch vorher, oder?
Genau, vielleicht war es doch dann das, dass ich dachte, so am Ende ist es so, er macht ganz viele Experimente, nur um rauszufinden, ja, eigentlich bringt das gar nichts oder eigentlich ist das gar nicht so sinnvoll.
Ja, aber das ist ja das, was uns gerade sehr viele Podcasts, sehr viele Unternehmen versprechen. Das wird unsere Zukunft unheimlich beeinflussen.
Genau, aber dieser Punkt mit diesem Meeting, dafür muss ich das ja nicht ausprobieren, sondern da komme ich ja so beim kurzen Überlegen drauf, dass ich mir das danach trotzdem.
Naja, aber darum, es geht ja um die Experimente, es auszuprobieren, weil alle reden immer darüber oder sagen das, aber es wird nie gemacht. Und was ich sehr mag, um nochmal einmal meinen Podcast zu verteidigen hier in der Runde, was ich sehr mag, ist, dass ja auch ganz viel von diesen Gesprächen einfach steht, die dieser Sprachbot macht. Also er zeigt ja nicht nur einen kurzen Ausschnitt und sagt, jetzt erkläre ich euch mal, warum das nicht funktioniert hat, sondern er lässt die Sachen einfach stehen. Sicherlich muss man sich für das Thema interessieren und sicherlich muss man da auch eine Affinität haben, auf jeden Fall. Aber es geht ja auch darum, zum Beispiel gibt es eine Folge mit der Psychotherapie, da geht es halt darum, kann uns KI im Therapiebereich helfen? Und da zeigt er ja auch sehr gut auf, was für Sprechen sind, sogar Studien dazu, die irgendwie versprechen, es funktioniert. Und dann probiert er es aus und es funktioniert einfach nicht. Und darum geht es ja immer wieder. Also ja, es ist so ein umgekehrtes Prinzip. Es geht eben nicht darum, dieses Fantastische immer wieder auch zu bestätigen, sondern genau andersrum durch Experimente zu zeigen, dieses Fantastische ist eben was Fantastisches, was Gehyptes, aber nichts Reales und Wahres.
Ja, Science Fiction halt dann doch irgendwie. Ich fand den Podcast tatsächlich auch total gut, eben weil er diesen Ansatz gewählt hat, wirklich diese Versprechen sozusagen auf die Probe zu stellen. Und weil er irgendwie manchmal auch so absurde Momente geschaffen hat, wie wenn sich irgendwie zwei Bots miteinander unterhalten. Das hat mich daran erinnert, dass ich mal, als ich noch ein Festnetztelefon in einer WG hatte, auf dem Anrufbeantworter so eine Gewinnspielbandansage hatte und dachte und dann eben auch diesen Gedanken hatte, den Evan Ratliff dann an einer Stelle auch formuliert, als sich zwei Chatbots miteinander unterhalten. Ja, irgendwie ist das so, das hat überhaupt keine reale Konsequenz, was da passiert. Das ist vollkommen egal, da ist nicht mal irgendwie gefühlt Zeit vergangen. Und das fand ich irgendwie, ich fand den so wie so eine Schatzkiste an irgendwie so seltsamen Momenten, über die man weiter nachdenken konnte. Und eben auch, was Carina gesagt hat, diese Art, wie dieser KI-Mythos entzaubert wird, der von ganz vielen Podcasts ja auch weitergetragen wird. Also ein ganz aktuelles Beispiel, was ich irgendwie kürzlich angefangen habe zu hören, ist God Code von Funk, ein neuer Podcast von den Machern von Scambit, der eben auch auf eine sehr aufgeregte Weise sich dann nochmal mit der OpenAI-Geschichte auseinandersetzt und da eben auch so diese mythische Sam Altman-Figur nochmal porträtieren versucht und der nahe zu kommen versucht. Das finde ich halt irgendwie so, ich denke so, ja, wir sind alle irgendwie hyped, was diese neue Technologie leisten kann und haben als PodcasterInnen auch alle irgendwie ein bisschen Angst davor, was gerade diese Stimmsynthese mit künstlicher Intelligenz, mit so Sprachmodellen, was die anrichten kann in unserer Branche. Aber am Ende, so für den Alltag, scheint es doch relativ untauglich. Und das einmal wirklich so auf dem Silbertablett serviert zu bekommen und zu hören, ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen.
Ja, wahrscheinlich ist es dann auch, wie man rangeht. Also ich bin sowieso sehr KI-skeptisch und denke mir sowieso die ganze Zeit, dass das eh nicht funktionieren wird. Und dann ist ein Experiment, dass das dann nochmal bestätigt, wo ich denke, okay, wenn man irgendwie mal kurz drüber nachdenkt, dann könnte man selber drauf kommen. Und vielleicht war das dann, also so lustig das ja auch war und so spannend es auch ist, dazu zu hören, wie er die Sachen macht und wie das alles klingt, vielleicht war ich dann ein bisschen so unterwältigt, auf diese Reise mitgenommen zu werden, dann die auch keine irgendwie neuen faszinierenden Erkenntnisse bringt für mich.
Ich sehe auch eure Punkte, die er anspricht, aber dafür war es mir zu lang. Also ich hätte mir da wirklich mehr so ein bisschen Verdichtung gewünscht, um diese ganzen Erkenntnisse oder mehr so ein Rhythmus im Sinne von, okay, manches wird mal ein bisschen langatmig erzählt und ausgebreitet und ich brauche das nicht dann alles in kleinster, also jedes Gespräch dann so lange zu hören. Ja. Das war mir jetzt einfach zu viel, zu langatmig.
Verdichtung ist ein gutes Stichwort. Ich würde euch noch mal einmal kurz fragen, also bei Mike habe ich schon rausgehört, er ist eher KI-skeptisch und auch Shell-Game-skeptisch. Ina, du auch?
Also jetzt KI-skeptisch oder Shell Game? Also
Shell Game.
KI, ja, kann ich jetzt so nicht sagen. Shell Game, ja, skeptisch.
Und Carina, du hast ihn ja mitgebracht. Du bist überzeugt und ich auch, muss
ja,
ich sagen.
Ja, und vor allem noch einmal dieser Satz, das ist ein Hobbyprojekt, was der gemacht hat. Der kriegt keine Kohle dafür. Der hat das einfach aus sich heraus gemacht. Solche Podcasts muss ich automatisch immer feiern.
Ja, und irgendwie werden sie sich ja doch dann immer so ein bisschen zumindest monetarisieren, glaube ich, oder?
Ja, das weiß ich nicht. Aber ich, wie gesagt, ich finde, das macht doch Hoffnung auch für unser Podcast hören, dass es halt sowas noch gibt. Dass es nicht alles nur monetarisiert.
Das stimmt, aber ich finde aus Prinzip deswegen gut finden, dass da bin ich, gehe ich nicht mit. Weil Thema. Das finde ich irgendwie Quatsch.
Aber das ist ja nicht mein Prinzip. Das war ein Witz.
Hast du gerade gesagt.
Das war ein Witz.
Carina hat einfach ein Herz für ihn gekonnt.
Lasst uns weiter über Monetarisieren sprechen, beziehungsweise über Geld oder Geld, das weg ist. Und über den Podcast, den Ina mitgebracht hat. Ina hat nämlich die vierte Staffel schon mitgebracht, eines Podcasts, den ich auch am Anfang total gerne gehört habe, dann irgendwann vergessen habe. Und dann hat ihn Ina jetzt wieder mit ihrer Empfehlung zurück in mein Gedächtnis gerufen. Es ist der Podcast Wirecard, 1,9 Milliarden Lügen von der Süddeutschen Zeitung. Ina, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen zusammenfassen, was bisher geschah und warum du diesen Podcast mitgebracht hast.
Ich war gerade erstaunt. Ich dachte, das wäre die dritte Staffel. Du hast recht, das ist die vierte Staffel. Ja, also es geht um Wirecard. Also natürlich dieses riesengroße Dotcom-Unternehmen aus Deutschland, was genauso wie die Dotcom-Blase auch geplatzt ist. Ein riesen Wirtschaftsthriller. Und das stand ja am Anfang von der ersten Staffel, glaube ich, schon, diese Frage. Ja, oder ist es auch ein Spionage-Thriller? Geht es auch um Spionage mit Russland? Und das ist ja jetzt rausgekommen, dass Jan Masalek, einer der Köpfe von diesem Unternehmen gewesen, wo am Anfang schon im Raum stand, ja, hat der vielleicht auch irgendwie so Geheimdiensttätigkeiten damit verbunden. Und das ist jetzt, also wird sehr stark vermutet. Und dazu kommt jetzt noch eben diese vierte Staffel heraus. Und ich habe diese erste Staffel, weil ich dieses ganze, jeden Wirecard-Artikel, als das da 2021 so aktuell war, ich habe das überhaupt nicht gelesen und bin überhaupt nicht mitgekommen. Und dann kam dieser Podcast und ich habe es plötzlich zumindest in Ansätzen verstanden und war total gefesselt und fasziniert davon, was da irgendwie abgegangen ist und wie das funktioniert hat. Und das lief ja immer weiter, die Prozesse liefen weiter und dieser Podcast hat das über Jahre begleitet. Der ist formal jetzt nicht der spannendste Podcast, den die Welt oder ich je gehört habe, aber ich finde es einfach so super, dass sie dranbleiben und ich bin einfach so gefesselt von diesem Thema und fasziniert davon und auch irgendwie abgestoßen, was da irgendwie so passiert ist. Genau, und jetzt gerade ist, ich hatte gelesen oder mitbekommen, okay, das ist jetzt einigermaßen bestätigt, dass Jan Masalek wirklich russischer Spion gleichzeitig war. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, kommt jetzt die neue Staffel, kann ich das jetzt bitte auch nachhören? Und jetzt ist die erste Folge von der vierten Staffel da und ich war total dankbar und dachte, da ist er ja wieder, so ein bisschen wie so ein Laber-Podcast, der wiederkommt, ohne dass es überhaupt ein Laber-Podcast ist, aber der jetzt so oft wieder rauskam, dass ja. Ich mich sehr gefreut habe.
Wir hören vielleicht einmal kurz rein, wie das formal nicht aufregende, aber inhaltlich sehr spannende klingt an Wirecard 1,9 Milliarden Lügen. Was für ein krasser Titel auch.
Die größte Frage für mich ist, ob das Ganze in Wahrheit ein Wirtschaftskrimi oder ein Spionage-Thriller ist.
Jahrelang steht diese Frage schon im Raum. Und klar, es gibt immer noch vieles, das im Fall Wirecard für einen echten Wirtschaftskrimi spricht. Wir haben gefälschte Bilanzen, dubiose Geschäfte, Milliardenverluste bei den Anlegern, Manager, die angeklagt sind wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrug. Das ist der Vorwurf im Wirecard-Prozess, der auch immer noch in München läuft. Aber dann gab und gibt es ja eben so ein paar Sachen, die irgendwie nicht zu passen scheinen. Die in einem Wirtschaftskrimi nichts zu suchen haben. Ich sag nur Söldnertruppen in Libyen, abhörsichere Räume, gefälschte Pässe, Ex-Geheimdienstler und merkwürdige Reisen in Kriegsgebiete. Und fast alle diese Dinge, die nicht so richtig ins Bild passen, die haben mit einem Mann zu tun. Dem Mann hinter Wirecard, der bisher auf keiner Anklagebank sitzt. Der geflohen ist und sich im Verborgenen aufhält. Jan Masalek.
Ja, Krimi ist ein gutes Stichwort, weil ich finde den Podcast tatsächlich auch immer noch, es ist, glaube ich, einer der besten True-Crime-Podcasts, die ich kenne, weil er halt irgendwie total nüchtern und unaufgeregt das erzählt, aber weil er trotzdem irgendwie, finde ich, sehr gut strukturiert ist und es einfach so eine Masterclass darin ist, wie man einen investigativen Stoff erzählt. Also die Süddeutsche Zeitung hat natürlich irgendwie so ein bisschen den Vorteil, dass die in München sitzen, wo auch Wirecard sitzt und wo ja auch der Wirecard-Prozess stattfindet gegen Markus Braun, den ehemaligen CEO von Wirecard, und deswegen ja auch ganz viel Zugang, also relativ easy Zugang auch hat zu ganz vielen AkteurInnen in diesem Prozess und in dieser Geschichte. Wie ging es euch denn mit Wirecard? Ist es für euch immer noch so ein Golden Oldie, Carina? Oder hast du schon keinen Bock mehr?
Ich habe sofort das Bedürfnis, gleich nochmal Ina ganz viele Fragen zu diesem Podcast zu stellen, weil ich habe nur die erste Staffel gehört und dann nicht mehr weitergehört, und ich würde gerne wissen, was so in 2 und 3 passiert.
Das könnt ihr vielleicht nach der Folge klären.
kannst du mich da noch
mal bei KI hochladen und dann kannst du es dir zusammenfassen. Wobei, ich mache nicht immer Audio, ne? Musst du erstmal. Aber ja.
Also, ich habe das gleiche Problem, was ich damals hatte. Für mich ist, also ich hasse den Satz, das zieht mich nicht rein, weil das so unaussagekräftig ist. Was heißt denn das überhaupt? Aber ich habe jetzt wieder gemerkt, bei dieser 4. Staffel der ersten Folge, dass der Aufbau so klassisch ist. Dieses, oh, da gibt's erstmal so eine Szene und dann gibt's halt diese ganze Begrüßung und dann wird das halt so chronologisch aufgebaut, was ist wann passiert. Und ich hatte keinen Moment, wo ich dachte, ah, wow, das überrascht mich jetzt, oder das ist was, was ich noch nicht wusste, oder das ist was, wo ich einfach eine schöne Szene habe. Ich muss gar nicht immer irgendwie neues Wissen haben, aber ich muss irgendwas so erzählt bekommen, dass ich sozusagen Bock habe zu wissen, oh, was steckt dahinter, oder zumindest irgendwie das Gefühl haben, wow, wie cool die das aufgebaut haben. Und ich finde den Aufbau so, ehrlich gesagt, leider für mich einfach langweilig, dass ich mich so ein bisschen gequält habe. Ich habe so Übersprungshandlungen gemacht. Deswegen, ich aber glaube trotzdem, ich ziehe alle Hüte, die ich habe. Ich glaube, es ist an sich nur ein Hut. Aber ich ziehe diesen Hut vor der Süddeutschen, diesen Podcast weiterzumachen. Und ich ziehe auch den Hut davor, wie sie ihn gemacht haben. Ich glaube, es ist wirklich ein persönliches Problem, was ich habe und nicht, was die Welt hat.
Ja, auf jeden Fall krass von der SZ, da so dran zu bleiben über diese Staffeln. Ich hatte zum Beispiel, ich habe damals die erste Staffel gehört, hatte aber kurz vorher 2 Wirecard-Dokus gesehen und dachte dann irgendwie so, es doppelt sich sehr, und habe dann auch nicht mehr weitergehört, habe deshalb überhaupt nicht mitgekriegt, dass es Staffel 2 und 3 gibt, und fand jetzt eben, was du auch meinst, Carina, das war so, oder was ich auch zu Anfang der Folge gesagt habe, dieses Niveau, also man weiß mittlerweile, wie man solche Sachen erzählen muss. Also dann gibt es so einen Live-on-Tape-Moment, jemand, der im Auto sitzt und irgendwo hinfährt und sowas, es wird beschrieben, wie sieht das da aus und so. Und das haben wirklich mittlerweile wirklich sehr viele deutsche Storytelling-Podcasts echt gut drauf. Und ja, jetzt, wo diese ganze Spionagesache nochmal an Fahrt aufnimmt, könnte ich mir auch gut vorstellen, da jetzt wieder einzusteigen. Und nachdem du mir dann natürlich auch erzählt hast, was in Staffel 2 und 3 passiert, steige ich jetzt bei 4 wieder ein.
Also ich meine, ich gehe schon mit bei dir, Carina. Diese Anfangsszene, die ist wirklich sehr langatmig erzählt und sehr so, okay, man beschreibt noch die Blumen, die da unten blühen, und weiß ich nicht, da dachte ich auch so, ja, okay, kommt jetzt ein bisschen schneller, wir wissen doch alle, worum es irgendwie geht, man kann eine Szene machen, aber die hätte ein bisschen, ja, ein bisschen schneller sein können oder ein bisschen anders oder prägnanter.
Ihr das wisst schon, dass man auch die Abspielgeschwindigkeit
erhöhen kann. Nee, das darf man nicht.
Das ist eine Beleidigung.
Das ist, genau,
das ist wirklich
wer
für jeden, Abspiel,
nee, also,
das geht
nee,
nicht.
Kreis,
das ist wie
ein
eine Serie auf Deutschland zu gucken, eine englische Serie.
Genau.
Ihr habt so ein bisschen so diese klassische Erzählmechanik dieses Podcasts moniert, und ich will da auch nochmal reingrätschen und sagen, dass ich das, glaube ich, gerade eine der Stärken finde, ist halt, dass dieser Fall ist ja sehr komplex eigentlich.
Ja, das
eigentlich
ist schon saukomplex, ja.
Und
vielleicht sollte man da nicht rumspielen.
Den dann irgendwie auch noch in einer irgendwie ein bisschen verstiegenen so Erzählmechanik aufzudröseln, fände ich, glaube ich, auch nicht richtig, weil das, was diesen Wirecard-Podcast für mich, mir ging es übrigens auch so wie euch, dass ich die erste Staffel gehört habe, Staffel 2 und 3 nicht, und jetzt wieder dabei bin. Aber Ich finde es eben gut, dass sie so ein bisschen so erzählerisches Understatement machen und sich auf das verlassen, was man kennt, was man kann und wo man auch weiß, dass das funktioniert, dass es irgendwie so ein bisschen Spannung erzeugt, weil diese Geschichte trägt sich einfach auch selber.
Ja, und sie ist aber auch sonst, wie gesagt, zu kompliziert, um da, finde ich, zu viele Spielereien zu machen. Man ist eh schon die ganze Zeit wieder raus, weil das so viele verschiedene Stränge sind und ist so lange und immer noch auch immer so ein bisschen uneindeutig ist und einfach nicht klar ist, wie es ist. Und das, glaube ich, da würde es nicht funktionieren.
Ja, total. Da würde ich dir auch recht geben. Mike und Carina sind eher so Wirecard-Skeptiker, habe ich rausgehört.
Nicht Skeptiker. Ich verstehe auch, was ihr sagt. Ich auch. Aber ich glaube, dass man, wenn man einfach sich konzentriert und weniger erzählt, das auch hätte erzählen können. Also die Ironie ist ja, vielleicht habt ihr recht, so wie sie erzählt ist, muss man sie so chronologisch erzählen, aber vielleicht hätte man es auch ein bisschen anders machen können. Und das Einzige, was mich ein bisschen enttäuscht ist, es ist nicht ein Zitat von dem Typi drin, also von dem Masalek, da ist nicht ein Zitat, irgendwas, was der mal gesagt hat, wo der mal irgendwie, und ich dachte so, es geht um den. Und ich kann Podcasts, das ist vielleicht auch meine...
Ist ja untergetaucht, ne?
Ja, aber das ist mein Problem. Ich kann nicht mehr Podcasts über Leute hören, die nicht einmal zu Wort kommen oder die selber auch gar nichts dazu sagen können, weil davon haben wir auch genug auf dem Markt.
Ja, in dem Fall natürlich echt schwierig wahrscheinlich.
Aber da passt es ja, dass wir jetzt über einen Podcast sprechen, den Mike mitgebracht hat als nächstes und in dem sehr viele Leute, sehr viele direkt Betroffene zu Wort kommen. Mike, du hast County Lines von der BBC mitgebracht. Worum geht's?
County Lines ist im Prinzip ein Begriff dafür, dass Kinder, Jugendliche zum Drogenschmuggel, Drogenverkauf benutzt werden und gegroomt werden. Das ist in Großbritannien ein sehr großes Problem. Und dieser Podcast erarbeitet das auf. Also die Podcastmacherin Phoebe McIndoe, ein Bruder, also ihr Bruder, der ist reingerutscht in diesen Drogenhandel als Kind. Es sind aber ganz, ganz viele Menschen kommen da zu Wort. Leute, die undercover Drogencops waren, Leute, die Social Worker sind, Sozialarbeiter, Leute, die ehemalige Kinder in diesen County Lines. Und daraus macht der Podcast so ein bisschen kollagierend, versucht er so ein Bild zu entwerfen von diesem Problem und den Gründen und macht das, finde ich, auf sehr schöne Weise, ohne viel Erzähltext, mit ganz interessanter Musikuntermalung und echt, also mit dem krassesten ersten Satz eines Podcasts, den ich dieses Jahr gehört habe.
Was war der nochmal?
Der war The First Time I Bought Heroin From a Child Was...
Stimmt.
The first time I bought heroin from a child was in the city of Leicester in 2001. At the time, it was quite shocking. Of course, now it's the norm. You're more likely to be buying off children than not. When I met this kid, he was good fun. You know, I could actually have a laugh with him. But within 6 months, I saw him go from happy, joking child to a terrifying 17-year-old. I saw him learn how to be violent. And it wasn't in his character. It wasn't in his personality. The last time I bought heroin from him, I was walking along the street, and just to remind me he was boss, he reached over and smashed my head into a lamppost. And that was the kid that 6 months earlier had been very keen to make me laugh.
Krasser erster Satz. Ich habe mir irgendwie viel über erste Sätze Gedanken gemacht dieses Jahr in Podcasts. Und das ist echt so einer, wo ich sage, okay, so schon dieser erste Satz hat mich einfach so dermaßen gecatcht. Also ich finde in dem Podcast auch nicht alles super. Ich habe da auch so meine Kritiken dran. Aber im Großen und Ganzen war das doch was, was ich dachte, so der hat mich beschäftigt auf jeden Fall. Also ich denke super viel über diesen Podcast, über dieses Thema nach seitdem und irgendwie hat der mich da offensichtlich, glaube ich, ganz schön gecatcht.
Ich finde es witzig, weil ich habe diesen ersten Satz bei mir auch ganz oben auf dem Notizzettel ausgeschrieben stehen, zitiert. Bevor ich erzähle, wie ich den fand, gucke ich einfach mal so Richtung Carina. Wie ging es dir mit dem Podcast?
Also ich fand, das hat mich sehr an Lights Out erinnert, was ja auch von der BBC ist.
Es ist lustigerweise ein quasi aus einer Folge Lights Out entstanden.
Ja, das wundert mich nicht. Also es ist ja fast. Und jetzt haben wir vorhin gesagt, es gibt nicht mehr so viel Neues. Das ist für mich neu insofern, dass man so eine, eigentlich eine ganz klassische Reportergeschichte irgendwie, dass man die so erzählt, nämlich fast kunstvoll. Und das, was die Host so erzählt, ist ja auch oft, fast hört sich das an wie Gedichte. Also als würde sie irgendwie so Poetry-Slammig das erzählen. Also es ist ganz anders, als ich erwartet hätte, weil ich dachte, oh, 3 Folgen und dann wieder so ein Reporterstück. Und es ist wahnsinnig intensiv. Ich musste nach der ersten Folge einfach Pause machen, weil mich das emotional so krass gekriegt hat. Und ich konnte einfach nicht mehr, Mike.
Ja, intensiv ist gut. Ja, es wird halt auch einfach, es gibt so wahnsinnig viele Stimmen. Manchmal weiß man auch nicht ganz genau, wo man jetzt ist, wer gerade redet. Aber es hat auf jeden Fall Punch.
Ja. War's für dich auch ein Schlag in die Magengrube, Ina? Weil mir ging das genauso.
Also mir ging es auch so, dass ich total so uff und krass und so dieses, klar ist das von denen total krasse Strategie, einfach Kinder zu benutzen, weil die Polizei überhaupt nicht darauf guckt. Und boah, ich war, doch, das ging mir auch so. Also ich bin auch nicht so schnell zu schocken und bin irgendwie hart im Nehmen und immer nicht ganz so schnell mitgenommen, aber das fand ich auch krass. Mir ging es auch so, dass ich nicht bei allem mitkam, weil es sehr viele Protagonisten waren, aber war dann irgendwie auch egal, weil die haben ja eine große gemeinsame Geschichte erzählt.
Ja.
So. Deswegen hat es dann funktioniert.
Wie ging es dir mit diesen, Carina hat es vorhin so fast wie Gedichte genannt, diese eher so literarischen Passagen von Phoebe McEndoe, die Reporterin. Wie ging es dir damit?
Vielleicht bin ich da auch manchmal stumpf. Ich habe das als überhaupt gar nicht so literarisch wahrgenommen. Aber weil ich, glaube ich, einfach so bei der Sache war, bei dem Thema war, dass das für mich einfach nur so Mittel zum Zweck war.
Ja.
Aber ich fand es interessant, weil man, das hat Mike vorhin gesagt, man verzichtet halt eigentlich auf eine Erzählerin. Also sie sagt mal ganz kurz, dass es, also sie führt so ein bisschen rüber, mit wem sie da irgendwie zum Beispiel jetzt ein Interview führt oder so. Aber die Leute stellen sich auch alle selber vor und so. Also es ist schon darauf gemacht, auf Erzähler zu verzichten, und das fand ich auch einen klugen Move, weil sie ist ja betroffen von der Geschichte. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das damit umzugehen diese Variante ist, dass man das eher in so Gedichtform oder in so einer literarischen Form und eben ohne so viel Erzähltext macht.
Ja.
Das ist auf jeden Fall mal so ein bisschen offen lassen und nicht alles immer, und das ist diese Person und die macht das und bei denen war das so, sondern einfach mal so, okay, man versteht vielleicht auch nicht jedes kleinste Detail, aber das ist auch egal. Das fand ich auch mal so, wo wir schon bei Abwechslung sind und Erzählform und sich davon wieder lösen, ganz gut.
Ja, tatsächlich muss ich an der Stelle sagen, dass mir der Podcast nicht so gut gefallen hat. Also ich fand ihn auch sehr intensiv. Ich bin auch dran geblieben, ich habe auch alle 3 Folgen gehört. Aber mich haben diese literarischen Passagen total rausgehauen, weil ich sie einfach nicht gut geschrieben fand. Also das war für mich auf dem Level von so einer Mami-Facebook-Gruppe.
Wow.
Ich fand das richtig schlimm. Und ich fand auch den Einsatz der Musik total misslungen. Also der war an vielen Stellen, hat er sehr zur Atmosphäre beigetragen, aber an anderen Stellen fand ich ihn einfach, ja, da dachte ich so, okay, sind wir jetzt hier bei TAF oder was? Also es hat mir irgendwie überhaupt nicht getaugt. Deswegen fand ich den wirklich sehr durchwachsen.
Ist aber interessant. Also ich glaube wirklich, dass dieser Podcast vor allem vielleicht, also jeder Podcast hat ja eine gewisse, also man muss eine Affinität dafür haben oder so. Also man hört immer persönlich, aber ich glaube, dass dieser Podcast nochmal auf einer anderen Ebene dazu einlädt, ihn vielleicht auch zu bewerten und wahrzunehmen, eben weil so vieles eben nicht so eindeutig erklärt wird und vieles so offen gelassen wird und vieles eben so schwebt und eher so wirkt. Also
ja.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, und vielleicht bin ich jetzt auch zu verkopft, aber manchmal hatte ich so das Gefühl, als würde ich durch so eine Galerie gehen, die man so und wo man so, oder durch so ein Museum, wo man dann so verschiedene Knöpfe drückt, um sich halt so Beiträge anzuhören, und die wirken dann auf einem, aber es gibt keine Erzähltafel oder sonst irgendwas und dann geht man halt weiter. Aber das war halt mein Gefühl, und deswegen, also ich verstehe, was du sagst, und ich glaube, dass es wirklich an der Machart liegt, dass du auch so vielleicht auch sehr hart mit ihm ins Gericht gehst.
Mir ist viel gerade so, als du das beschrieben hast, so der Satz ein, das ist so ein bisschen wie so ein Audio-Walk in die Ausbeutungshölle dieser Kinder und Jugendlichen. Ich fand, also mich hat es schon emotional gekriegt und ich fand es schon, aber ich fand es in dem Moment immer problematisch, indem es dann quasi versucht hat, mich auch emotional so ein bisschen zu führen. Also in dem Moment, in dem dann halt irgendwie die gespenstische oder traurige Musik kam, in dem Moment, in dem dann halt irgendwie Phoebe McEndoe, die Reporterin in dem Fall, so ihren ihren Schmerz irgendwie versucht hat, in Worte zu fassen. Und in dem Moment hat er dann für mich einfach irgendwie so ein bisschen, ist er für mich auseinandergefallen, weil ich dachte, das, was die Betroffenen und auch die ExpertInnen erzählen, das ist für sich so stark.
Ja, das stimmt.
Und so creepy und so hart einfach auch, dass es diese Momente eigentlich gar nicht,
sich,
dass
ne?
es diese emotionalen Momente, die dann so sagen, so, hallo, ich bin ein emotionaler Moment, dass es die gar nicht gebraucht hätte.
Aber das ist auch eine Erkenntnis diesen Jahres für mich. Ich merke immer mehr, dass weniger mehr bei mir macht. Also zum Beispiel sowohl Shell Game als auch Wirecard, die sind sehr zurückgehalten produziert, weil wir jetzt gar nicht über die Produktion gesprochen haben, aber die sind sehr, also die wirken einfach und da muss man ja nicht viel mit Musik und so machen. Und der hier ist ja total auf, ich meine es nicht böse, aber auf Effekt gemacht. Und ich verstehe das, was du sagst. Und ich glaube, wie gesagt, auch dieses Jahr habe ich festgestellt, es gab viele Podcasts, die mir einfach gefallen haben, weil sie so ruhig sind, weil sie so zurückhaltend sind, weil sie eben nicht so effekthascherisch sind. Also vielleicht ist das sozusagen meine Versöhnung mit Wirecard und mit allem, auch zu sagen, ja, das ist auch ein Trend, den ich so beobachte und der ist auch gut.
Ja.
Es geht ja auch wirklich darum, was wird den HörerInnen zugetraut? Und ich habe immer das Gefühl, je mehr dicke Klaviermusik unter einer emotionalen Stelle ist, desto weniger wird denen zugetraut, weil da wird ja gesagt, so, hier ist übrigens die Stelle, da musst du dich jetzt so und so fühlen und das hier ist die Stelle, wo du dich so und so fühlen musst. Und es wird gar keinen Raum gegeben, das einfach selber zu empfinden.
Voll. Ich würde uns jetzt zutrauen, diese Folge zu Ende zu bringen mit der Frage an, also bei Mike wissen wir ja so, er ist auf jeden Fall nicht County Line skeptisch, er hat den Podcast ja als Empfehlung mitgebracht. Ich bin absoluter Skeptiker, ich fand den nicht so gut, obwohl er mich emotional berührt hat, aber mir hat die Machart nicht so getaugt. Carina, wie ging es dir? Skeptisch oder nicht skeptisch?
Gar nicht skeptisch. Ich fand es trotzdem toll. Aber wie gesagt, ich fand auch Lights Out toll. Ich glaube, ich bin empfänglich.
Ich glaube, das ist immer noch eine der tollsten Empfehlungen, die du mitgebracht hast. jemals in Überpodcasts. Den habe ich auch irgendwie rauf und runter gehört. Und da habe ich Folgen auch mehrfach gehört tatsächlich. Also auch noch eine kleine Fußnotenempfehlung. Lights Out von der BBC ist zwar mittlerweile, kommen keine neuen Folgen mehr.
Ich habe auch
Aber ist auch ein richtig toller Podcast mit sehr vielen experimentellen kleinen Geschichten. Ina, du bist ja nicht so die Freundin von experimentellen Geschichten, aber wie ging es dir mit County Line? Skeptisch oder nicht skeptisch?
So experimentell fand ich es nicht. Ich fand schon, dass immer noch diese, also ich wusste vorher überhaupt nicht, was diese County Lines sind und bin danach schockiert rausgegangen, sind in dem Wissen, was sie sind. So, und das bleibt für mich und das steht für mich auch im Vordergrund. Also ich finde, manchmal gibt es auch einfach so, ist der Stoff, um den es geht, schlägt die Machart und das ist bei dem so.
Ja, für mich war das zumindest so ein bisschen bei all drei Podcasts, die wir heute mitgebracht haben, über die wir heute gesprochen haben, der Fall. Also bei Wirecard haben wir auch drüber gesprochen und auch bei Shell Game, da waren ja nicht alle von euch so überzeugt, aber ich denke auch, dass der Stoff da die Machart, nee, da ist es genau umgekehrt. Da schlägt eigentlich die Machart den Stoff so ein bisschen. Fällt mir gerade so beim Reden auf. Ich rede schon Quatsch. Ich würde sagen, es ist genau der richtige Moment, um jetzt mich von euch zu verabschieden. Ich sage vielen Dank, Carina Schröder.
Danke für die Einladung. Es macht immer so viel Spaß, wenn wir zu viert reden. Können wir das nicht immer machen?
Danke auch an Ina Plodroch.
Ja, danke dir.
Und danke an Mike Herbstreuth.
Danke, war sehr schön mit euch.
Über Podcast gibt's wieder im Januar 2025, dann wieder in einer regulären Folge mit Ina Plodroch, glaube ich, und zwei Gästen und natürlich wie immer mit drei Podcast-Empfehlungen. Solange habt eine gute Zeit, kommt gut ins neue Jahr und vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
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 Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.